Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die Folge 318, zu der begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich und natürlich auch alle Freunde, Bekannte, Verwandte und sonst jemand, der hier zuhört.
Und ich begrüße alle, die es gefunden haben, die richtige Adresse aufzurufen im Internet, cc2.de. Manchmal vergisst man es einfach und denkt, das weiß ja jeder. Ich fand letztens doch noch Leute, die wussten das gar nicht. Also nochmal, cczwei.de. Und alle mögen Spaß daran haben, was wir Ihnen heute Neues zu bieten haben.
Auch ich möchte alle begrüßen und wünsche viel Spaß bei den Themen, die wir vorbereitet haben. Mehr oder weniger gut.
Ja. Es geht nochmal um die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja schon ein Dauerrenner im Grunde genommen. Was haben wir uns damals aufgeregt, als die Bundesregierung die Vorratsdatenspeicherung einführte und über ein halbes Jahr lang die Daten, wer mit wem telefoniert hat, nicht was er gesagt hat, aber wer wann und wie lange er mit jemandem telefoniert hat, gespeichert werden muss für ein halbes Jahr.
Nicht nur telefonieren, auch E-Mail-Verkehr und so weiter, Zugänge,
alle Telekommunikations-
wo man sich im Internet rumgetrieben hat und so weiter. Ja.
So, das hat uns also dazu gebracht, dass wir uns da kräftig beschwert haben und es gab auch schöne Aktionen aus dem Internet heraus, die sich das haben nicht gefallen lassen. Und siehe da, das Bundesverfassungsgericht, wo das nachher anhängig war, hat gesagt, nee, so geht es nicht, meine Herren. Und das Gesetz wurde, ja, was wurde es? Es wurde ausgesetzt.
Genau.
Und man wartete darauf, es wurden Maßnahmen, die geändert werden mussten, wurden genannt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ja die EU und sagt, ihr in Deutschland, was macht ihr überhaupt da? Wir haben eine EU-Vorgabe, Vorratsdatenspeicherung, halbes Jahr speichern und ihr macht das nicht. Haben die das Recht dazu, uns da so zu rügen oder gilt das Verfassungsgericht überhaupt nicht mehr?
Oh, kann ich so nicht sagen. Also das Verfassungsgericht hat richtig geurteilt. Und das ist leider zum politischen Korrektiv geworden und Gott sei Dank ist es da. Aber das, was damals in Deutschland gemacht worden ist, das ging ja weit über die Vorgaben der EU hinaus. Die EU wollte Vorratsdatenspeicherung und will sie auch heute noch. Aber Deutschland hat ja nun Dinge gemacht, die da nicht hineingepasst sind. Da sind Wünsche erfüllt worden, nicht nur vorauseilender Gehorsam gegenüber der EU, sondern auch die Wunschzettel unserer Geheimdienste sind da wirklich voll eingeflossen und das musste schiefgehen. So, danach ist aber nichts mehr passiert. Frau Lothäuser-Schnarrenberger sagt, nee, ich möchte Quick Freeze haben. Quick Freeze, das heißt also, dass man bei einem Verdacht quasi alles einfrieren kann und dann ab dem Zeitpunkt die Daten da aufspeichert und die festhält. Aber da sagt die EU, nee, geht nicht, können wir nicht machen. Und wir produzieren jetzt vor Ostern, die Sendung, die Sie hören, die ist nach Ostern. Wir wissen also nicht, was bis dahin passiert ist, aber zumindest die Frist, die läuft jetzt ab, die EU, die Bundesrepublik Deutschland gesetzt hat, zur Umsetzung dieser EU-Richtlinie. Etwas pervers, finde ich.
Und das ist wohl zwingend, dass das umgesetzt wird.
Ja, etwas pervers finde ich, dass gerade in der EU zurzeit heftige Diskussionen laufen um eine Änderung dieser Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung in den Ländern der EU. Hier wird sich einiges ändern, hier wird es neue Vorgaben geben, die zum Teil auch abgemildert sein sollen. Und obwohl dieses ganze Verfahren in der Schwebe ist, versucht jetzt die EU mit der Drohung, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten gegen die Bundesrepublik, durchzusetzen, dass diese alten Vorgaben noch umgesetzt werden und kommen dann hinterher mit neuen, die vielleicht wesentlich milder sind, und wir haben schon die Gesetze. Also es ist schon ein bisschen absurd, was da passiert.
Wenn wir die Gesetze haben werden, da werden wir auch nicht mehr viel rausnehmen davon.
Hast
so war es bisher
mal,
immer gewesen.
Genau. Ja, hast du schon mal gemerkt oder gehört, dass da irgendwas zurückgenommen wurde?
Nein.
Nie und nimmer nicht. Das passiert nicht.
Ja doch, bei dem Pornografiegesetz von der Frau von der Leyen. Das ist ja in der Versenkung verschwunden, zum Glück.
Ja, da ging es ja nicht um das, sondern da ging es um diese merkwürdige Stoppschild und sonstigen Kram und so. Aber das sind Kinderfantasien, so wie das damals gedacht worden ist. Jetzt wird das sehr hochgespielt, dass gegen die Bundesrepublik dieses Vertragsverletzungsverfahren in Kraft gesetzt wird. Da sieht man mal, wie verlogen eigentlich die Politik ist, meiner Meinung nach. Denn es gibt über 80 Vertragsverletzungsverfahren, die von der EU gegen die Bundesrepublik laufen. Hört ihr was davon? Wisst ihr was davon? Kennt ihr da was davon? Keiner weiß das. Das wird alles schön unter der Decke gehalten und nichts passiert. Aber jetzt, weil man Druck machen will auf Lauthäuser-Schnarrenberger und weil man das durchsetzen will, jetzt wird erzählt, die EU will ein Verfahren einleiten. Na gut, und dann sind es eben nicht 80, sondern 81 oder nicht 85, sondern 86. Wen juckt's denn? Hier muss doch mal der Verstand eingeschaltet werden, liebe Frau Bundeskanzlerin. Was ist mit ACTA? Das Volk will ACTA nicht, aber die Bundeskanzlerin. Sind Sie die Bundeskanzlerin unseres Volkes oder setzen Sie andere Interessen durch? Oder die nächste Frage, was ist jetzt hier? Warum gehen Sie nicht nach Brüssel und sagen, Kinders, werdet euch erstmal einig, was ihr da machen und haben wollt? Wir haben ein gutes Standing in der EU. Wir haben ganz schön mitgeholfen bei den ganzen Problemen, wirtschaftlichen Problemen, und haben auch in der Griechenland-Sache eine gute Lösung erarbeitet, haben unsere Meinung eingebracht und haben wirklich kräftig daran gearbeitet. Verdammt doch mal, warum denn hier nicht? Wenn es ums Volk geht, wenn es um unsere Rechte geht, wenn es um unsere Freiheit geht, da können Sie doch auch mal sich dahin bewegen und ein bisschen was für uns tun. Das denke ich. Und nicht genau den umgekehrten Weg.
Ja, zumal sie ja eigentlich aufgeschreckt sein sollte, denn mit dem Bundespräsidenten ging es ja auch so, den wollen sie auch partout nicht haben und jetzt hat sie ihn. Und
ja.
So müssen wir eigentlich mal ein bisschen auf sie wirken, dass das Volk was zu sagen hat.
Ja, aber das kommt bei den etablierten Parteien erst bröckchenweise an. Nachdem jetzt die Piratenpartei auch im Saarland aus dem Stand heraus aus 7,4% gekommen ist, muss doch langsam mal klar werden, dass hier irgendwas an vorbeigegangen ist an den etablierten Parteien. Dass sie nicht wissen, was läuft, dass sie nicht mehr wissen, was das Volk will in Bezug auf neue Technologie, in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auf Internet. Irgendwo hängt doch da was, Kinders. Ihr müsst euch mal auf den Hintern setzen und müsst mal sehen, was sich da in dieser Richtung tut. Gesetze machen, die dann überprüft werden vom Bundesverfassungsgericht und gekippt werden oder zur Nachbesserung zurückgeschickt werden, das ist keine anständige Arbeit. Nein, Politik heißt Vordenken und das fehlt.
Ich war am Sonntagabend in der Kneipe und da lief so ein bisschen das Fernsehen mit, als dann die erste Hochrechnung kam. Und
Im März?
Im März aus dem Saarland.
Ja.
Was glaubst du, wo die Leute, die mit mir das gehört und gesehen haben, wo die alle laut gelacht haben?
Ja, als die 1,2% von
genau,
dieser...
Genau, ganz genau.
Ja.
Also das war der Knaller, war das gewesen. Ja, man hat es eigentlich auch nicht anders erwartet und man waren dann einige dabei, die sagten, da könnte man auch eine Komma Null gebrauchen und andere sagten, oder eine ganze Null, Komma Null. Und also man sieht doch, dass das Volk schon seine Meinung hat. Und weshalb der Herr Rösler immer noch da rumläuft und so tut, als, oder vielleicht ist er auch mittlerweile schon weg, weil das ja nach Ostern gesendet wird. Also ich verstehe das nicht, was da passiert. Und der Herr Westerwelle, den können wir eigentlich mit dazu tun.
Ist doch ein deutliches Beispiel dafür, dass die Politik nicht wahrnimmt, was das Volk will.
Ja, ja.
Was hat die FDP gemacht? Die ist rumgelaufen, hat geplatzt, Steuersenkung und Steuergeschenke und dies und das und jenes. Und das Volk will es ja gar nicht. Das Volk will, dass wir keine Schulden haben und dass dann anständig die Steuern gesenkt werden und angepasst werden. Dass wir Gerechtigkeit haben, die wir nicht wirklich im vollen Maße haben. Ich will nicht sagen, wir leben in einem schlechten Land. Ganz im Gegenteil. Wir leben auf einem sehr stabilen Boden einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dass wir so etwas hier sagen dürfen, das ist ein ganz großer Erfolg für Deutschland, für die Bundesrepublik Deutschland. Nur, das heißt nicht, dass wir den Mund halten müssen. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen müssen, auch ist das alles schön, nur macht mal so. Nein, sondern wir müssen das, was uns gegeben wurde, auch nutzen, diese Werkzeuge. Und deswegen reden wir darüber und deswegen tun wir das. Wir nicht, weil Deutschland schlecht ist, sondern weil es gut ist.
Und wir müssen auch als Bürger, müssen wir das Recht wahrnehmen, dass wir wählen dürfen überhaupt. Es war wieder eine ganz schlechte Wahlbeteiligung da, weil die Wähler einfach sagen, was soll ich da wählen, wen soll ich wählen, wieso soll ich da wählen, und gehen einfach nicht hin. Das macht einen sehr, sehr schlechten Eindruck. Denn für das Wahlrecht, da haben andere Leute ihr Leben gelassen, da haben andere Leute, sind erschossen worden, die dafür gekämpft haben. Und wir haben es und nutzen es nicht. Und irgendwann werden dann die auf der anderen Seite sagen, ja, da brauchen die auch gar nicht zu wählen, dann machen wir das so. Oder wir haben nachher vielleicht eine Einheitswahl, so ein bisschen 99% oder ein bisschen Russland oder ein bisschen DDR und so. Das kennen wir ja alles, was da abgelaufen ist. Wir müssen darauf achten, dass das bei uns nicht passiert. Und deshalb nochmal ins Gewissen reden, geht zur Wahl. Die nächste Chance ist also im Mai in Nordrhein-Westfalen. Und ich hoffe, dass da einiges auf die Tapete kommt.
Und ich hoffe, dass die Piraten da genauso ins Landesparlament kommen und dann mitreden können, um wirklich Impulse zu setzen und neue Richtungen einzubringen. Und vor allen Dingen ist das eine Partei, die von vielen bisherigen jahrelangen Nichtwählern plötzlich gewählt wird. Und das ist gut so, denn ein Nichtwähler, der ist nicht gut für die Demokratie. Wenn er sich aber plötzlich vertreten fühlt in den Ideen einer neuen Gruppierung wie den Piraten, dann denke ich, dass man hier eine richtige Richtung gefunden hat. Und das muss ich aber in die gesamte Politik übertragen. Aber wir werden es sehen. Also geht wählen. Los, zack, auf. Okay. Nächsten Monat.
Erinnert ihr euch noch an die erste B-Klasse, erste A-Klasse, die von Mercedes rauskam, an den Elch-Test?
Der Elch.
Ja. Was hat man damals gemacht, damit das Auto nicht auf die Schnauze fällt?
Man hat Elektronik genommen, hat diese Elektronik so eingerichtet, dass sie gezielt eingegriffen hat und einzelne Räder gebremst hat über das ABS-System, um das Fahrzeug nicht zum Aufschaukeln zu bringen. Außerdem hat man härtere Reifen eingesetzt mit einem niedrigeren Querschnitt, um das Ding etwas stabiler zu machen. Das ist das, was ich noch weiß.
Ja, und man hat ESP entwickelt.
Also
ja, klar, das war ja diese ESP-Sache. Um es ein bisschen platter zu machen,
man hat ein bisschen Software da reingesteckt. Und schon
Hardware.
Und schon war das Auto stabiler. Denn die Hardware dafür war schon da.
Also ich habe mit meinem kleinen Smart, der ja nun mit 84 PS schon ein bisschen übermotorisiert ist und entsprechend schnell auch läuft, ich habe auch dieses ESP drin und ich habe das schon gemerkt im Winter, wenn ich da über eine glatte Straße gefahren bin, hat das Ding angefangen zu rumzuwurschteln und hat mir wirklich geholfen, dabei auf der richtigen Fahrbahn zu bleiben.
Nun hebt diese Technologie mal nicht so sehr in den Himmel. Ich habe auch Situationen erlebt, dass ich im neu gefallenen Schnee ein bisschen bergab stand, halb auf einer Hofeinfahrt und bin da fast nicht mehr rausgekommen, weil dieses bekloppte ESP der Meinung war, wenn ich da mich mit Gewalt rausbremsen fahren wollte oder murksen wollte, dann müsse es nun wirklich die Raddrehzahl, weil die Räder durchdrehen, reduzieren. Es gibt auch Nachteile, bis mir dann jemand gesagt hat, weißt du, drückst du hier Knöpfchen da innerhalb von 3 Sekunden und sonst was und dann gehst du in den Modus für Rollenprüfstand und dann kannst du den Quatsch ausschalten und damit ging es dann. Also Technik hat nicht nur Vorteile, sie muss vorher gedacht werden.
Aber wäre doch schön, wenn du jetzt mit deinem Auto an die Software-Tankstelle fahren könntest und ein verbessertes Programm tanken könntest. Was ich an Sie erzählen möchte, es geht um das Projekt RACE. Da haben sich 8 Partner aus der Industrie und Forschung zusammengetan und wollen mal untersuchen, wie ein Auto in Zukunft aussehen muss. Das ganze RACE kommt von Robust and Reliant Automotive Computing Environment for Future e-Cars. Ist ein deutsches Projekt, deswegen muss man auch einen englischen Namen dafür haben. Das sind dann so Firmen wie THW, Automotive, Siemens, AVL, Fortis, die Universität Stuttgart, TU München, die Fraunhofer natürlich und die TH Aachen, die tun sich da zusammen, um zwei Sachen zu machen. Einmal, also die wollen zwei Prototypen bauen, um zu untersuchen, wie man durch Software nachtanken, platt gesagt, die Autos verbessern bzw. auf- und abrüsten können. Ein Typ soll Evolution heißen, da nimmt man vorhandene Technik und tauscht die nach und nach aus. Und das andere, Revolution, soll vollkommen neu aufgebaut werden. Man sagt, ich habe im Auto Aktoren. Also ich habe meine Bremsen, ich habe meine Motore, ich habe, ja,
Sensoren.
Dann habe ich meine Sensoren. Und der Rest, der da passiert, ist doch an sich Software. Heute ist es so, dass ein Mittelklassewagen so Mitte 50 Prozessoren an Bord hat, die alle Programme haben, die unabhängig voneinander arbeiten. Man könnte ja auch hergehen und sagen, okay, ich habe einen Rechner an Bord, ähnlich wie mein PC zu Hause, den ich ja auch, also ich habe also einen Rechner an Bord und da kommt eben die Software drauf, die mit den vorhandenen Aktoren und Sensoren umgeht und damit das Fahrverhalten optimiert und was weiß ich noch ein bisschen Radio dabei macht, also Infotainment macht, dass es die Einparkhilfen gibt, dass es vorausschauende Unfallverhütung macht, also Sensoren, die nach vorne gucken und wenn da irgendwas im Weg ist, dann einfach bremsen und so. Das muss ich ja nicht alles im getrennten Rechner haben, sondern ich mache eine Zentraleinheit, mache alles, verkabel alles, lege ein Bussystem, wahrscheinlich ein IP-Bussystem ins Auto und habe dann einfach Software, die ich austauschen muss. Denn wenn ich mir heute einen PC kaufe oder irgendeinen Rechner kaufe, da habe ich dann erstmal ja nur die Hardware, die kann an sich gar nicht viel. Dann habe ich mein Betriebssystem da drin. Da müsste man, an sich von euch habe ich jetzt einen Einwurf erwartet. Betriebssysteme sind nicht immer ganz sicher und bleiben schon mal stehen. Das wäre beim Auto fatal.
Wenn Betriebssysteme keine Fenster haben, dann sind sie besser.
Auch andere Betriebssysteme. Ich habe jetzt gerade mit den iOS-Sachen erlebt, die haben mich doch sehr erstaunt. Also auch andere Betriebssysteme haben, also muss man ein sehr kleines, sehr robustes Betriebssystem darunter legen und kann dann die Funktionen nachtanken. Dann kann ich auch hergehen mit meinem Auto und kann sagen, okay, das ESP, das ich hier drin habe, das taugt überhaupt nichts für den Winterbetrieb. Das ist nur was für Schönwetterpiloten. Also gehe ich dann an die Software-Tankstelle, hänge meinen Stecker drin, das Ding ist ja Plug-and-Play-fähig dann und lade mir mein Winter-ESP runter. Warum nicht?
Ja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, die ganze Sache erschreckt mich etwas. Wenn ich mir überlege, dass ich bei diesen ganzen dilettantisch gemachten Apps, die ich teilweise im Netz heutzutage finde, die abstürzen, die Macken haben, die nicht kompatibel sind oder sonst was, wenn ich dann vielleicht künftig einfach irgendwo mir ein neues ESP herunterlade, ich meine, da kann ich auch gleich Selbstmord begehen, um es mal sehr überzogen auszudrücken. Ich denke, derjenige, der das Fahrzeug am besten kennt, ist der Hersteller. Vielleicht macht er nicht die beste Software für das Fahrzeug, das ist ja okay, aber doch zumindest mit die beste. Und wenn der mir so etwas anbieten sollte, dann ist es ja okay. Aber ich erwarte, dass das Auto erkennt, ob Sommer oder Winter ist und dass dieses ESP schon drin ist. Also ich denke nicht, dass das wirklich eine gute Sache ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht sagt, okay, ich will jetzt eine große Strecke fahren, da fahre ich viel Autobahn, da will ich ein bisschen mehr Leistung haben oder sowas. Oder ich habe einen dicken Hänger hinten dran, einen Caravan oder so, und fahre viel Berge hoch und runter, da will ich ein bisschen mehr Leistung haben, dass ich dann mehr Leistung tanke. Unsere heutigen modernen Motoren können das. Das ist durchaus möglich, dass man da bei einigen, die gebremst arbeiten, mal 100 PS ja. eben drauflegt. Solche Dinge für eine gewisse Zeit und dass dann die Elektronik im Auto sagt, gut, wie lange willst du das? Da sagst du dann 4 Wochen, weil Urlaub und danach fällt das wieder zurück. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber in sicherheitsrelevanten Bereichen, da möchte ich nicht, dass irgendjemand in meinem Auto rummuchst.
Der Projektleiter Christian Liebig sagt, die Komplexität der Fahrzeuge nimmt stimmlich zu und wird so schon fast zur Innovationsbremse, weil es so unübersichtlich wird. Es könnte sein, das ist ja ein Forschungsprojekt, RACE, dass die auf 3 Jahre ausgelegte Arbeit der Forscher neue Ansätze bringt, neue Ideen bringt, dass zukünftig die Entwicklung der Fahrzeuge einfacher, übersichtlicher wird, dass der Verkehr sicherer wird und dass man neue Komfort- und Sicherheitsfunktionen einbauen kann. Und da kann man an sich nicht genug Energie reinstecken in so etwas, und das könnte man auch richtig mal Geld investieren. Als Industrieland müssten wir uns also Forschung leisten können, um da vielleicht neue Erkenntnisse zu sammeln, die dann irgendwann in neue Fahrzeuge einfließen.
Gut, also die Idee finde ich gut. Wenn man diese eine Konsequenz ausschließt, dass quasi jedermann in sicherheitsrelevante Bereiche des Fahrzeuges eingreifen kann, wenn es hier um ein Forschungsprojekt geht und dann die Ergebnisse daraus allen zur Verfügung stehen, damit die neuen Fahrzeuge dann besser werden, das ist schon in Ordnung.
Und so ist das Projekt ja auch ausgelegt. Es ist ein Forschungsprojekt, deswegen wollen die Forscher auch 2 Autos bauen und wollen mal gucken, was kann ich alles machen, was kann ich realisieren und was bringt das für die Entwicklung zukünftiger Fahrzeuge und was bringt das eben dem Autofahrer?
Ja, ich bin letztens...
Er hat schon viele andere Sachen auch gemacht. Ich denke da an Ford. Ford hatte mal auch so einen Test gemacht. Man hat überlegt, die Leute fahren während des Jahres zur Arbeit. Das sind dann 20 Kilometer bis zur Arbeitsstelle, 20 Kilometer abends wieder zurück. Reicht eigentlich 30 PS dafür. Warum haben die Autos über 100 oder 200 PS? Weil man ja in Urlaub fährt. Und im Urlaub, das sind gerade mal 14 Tage. Und dann hat man überlegt, wir brauchten einen Motor, den ich austauschen kann. Und zwar, das sollte ein Schnellverschluss sein. Da fuhr ich irgendwo hin, Schnellverschluss auf, Motor raus, anderer Motor rein. Mehr PS, weniger PS, je nachdem, für was ich ihn brauche. Und Schnellverschluss wieder zu und ich fahre weiter. Das Ganze hat man probiert, das ist auch ganz lustig so anzuhören und es wurde allerdings nie so nachgedacht, das in die Praxis umzusetzen.
Ja, es gibt natürlich auch andere Probleme dabei. Ich kann nicht einfach nur einen Motor austauschen. Ich habe ja auch ein Getriebe, das muss ja auch das dann höhere Drehmoment verkraften können. Der gesamte Antriebsstrang muss dazu in der Lage sein.
Ja, das kann ja alles abgestimmt sein. Das kann ja alles abgestimmt sein.
Ja, da musst du von Anfang an musst du natürlich ein Auto haben, was auf die maximal mögliche Leistung gedacht ist. Und dann geht es. Aber das macht man doch heute elektronisch.
Ja, dieses Projekt, über das wir hier gerade drüber nachdenken oder über das wir diskutieren, ist gedacht für Elektrofahrzeuge speziell. Denn da habe ich mehr Einfluss durch die Informationstechnologie als bei der harten Physik eines Verbrennungsmotors.
Aber dann muss man diese Elektrofahrzeuge erst erfinden, denn bisher gehen die Hersteller ja alle hin und nehmen ein normales Auto mit fossilen Brennstoffen und knorzen da irgendwo einen Elektromotor rein und sagen, jetzt können wir 15 Kilometer elektrisch fahren, das ist ein Elektrofahrzeug.
Wir sind da am Beginn einer Entwicklung, die ja hochinteressant ist.
Ja, und wird auch Zeit, dass sie beginnt.
Ja, aber wird wieder halbherzig, meiner Ansicht nach, halbherzig wieder angegangen.
Das braucht ein bisschen.
So richtig Spaß hat da keiner dran.
Also die Autohersteller haben Milliarden und Milliarden investiert in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren. Die wissen seit 150 Jahren, welcher Hebel was bewegt und wie man das machen muss und wo was Schmierstoff reinkommt und ist. Und sollen die jetzt hergehen und ihre teure Entwicklung und die tollen Ideen, die sie da reingesteckt haben, einfach in die Ecke schmeißen, bloß weil es eine bessere Technologie gibt?
Haben unheimlich viele Patente, die sie auch verkaufen und wo sie viel, viel Geld rausziehen. Nein, das ist eben das Hemmnis, das ist eben der Hintergrund. Und wenn der Gesetzgeber hier nicht sagt, Kinder, pass auf, dein Auto darf noch so und so viel verbrauchen, sonst werden die Autos in Europa nicht mehr zugelassen, dann haben wir eine Richtung vorgegeben, wenn man das wirklich drastisch macht. Aber solange man die einfach laufen lässt, guckt ihr doch heute die Entwicklung von sogenannten Hybridautos an. Da hat so eine Karre 250 PS und als Hybrid kommen dann nochmal 70 PS vom Elektromotor dazu und dann hast du dann, 300 so und so viel PS. Es ist einfach irrsinnig, wahnsinnig, idiotisch und bis zum geht nicht mehr. Und hinterher sind die Karren so teuer, dass kein Schwein mehr kaufen kann. Das ist der falsche Weg. Also wenn diese Forschungsgruppe einen neuen Weg aufzeigt und hier ein Elektroauto entwickelt und nicht irgendeine alte Karre ummodelt und ummupft und aufmopft zu einem Scheinelektroauto, dann ist das der richtige Weg und dann Also würde ich sagen, sollten wir
da noch öfter darüber berichten. Punkt widersprechen. Ich würde die Aufgabe nicht dem Gesetzgeber überlassen. Da kommt dann wieder so ein Schrott raus, wie wir es an anderen Sachen erleben. Schöner wäre es, wenn man den Forschern, die sowas gerne machen würden, etwas mehr Geld zur Verfügung stellt, damit sie da Energie reinstecken können, damit sie da Ideen entwickeln können und damit sie da Produktvorentwicklungen machen, die dann auch irgendwann mal von der Industrie einfach umgesetzt werden können. Und dann gibt es auch plötzlich andere Hersteller, die nicht diese Autogiganten wie VW, Mercedes, BMW oder wer auch immer sind, sondern auch kleinere Firmen, die dann plötzlich basierend auf dieser Technologie Autos oder Fahrmöglichkeiten anbieten können, die kosteneffektiv sind, die umweltschonend sind und die auch mal dann die neue Technologie wirklich umsetzen.
Ja, aber die kommen doch nicht gegen die Giganten an. Wenn es ja hinterher die Forschungsergebnisse keiner umsetzt, dann muss doch eine Vorgabe da sein. Und das kann nur darüber gehen, wie viel Sprit darf ein Auto maximal brauchen. Das brauchen wir doch. Aber guck dir doch heute an, das macht, versucht man mit Steuern und dann werden die Steuerberechnungen aber so bescheuert gemacht, dass die schwersten Klötze, die wir überhaupt auf der Straße haben, diese SUVs oder wie auch immer diese Pseudo-Geländekarren da heißen, dass die günstiger und besser gestellt sind als ein Kleinwagen. So, wenn man solche Politiker hat, die solche Dinge machen und die Firmen, die großen Firmen keine Verantwortung haben, sondern wirklich nur auf den eigenen Mammon schauen, dann kommt nichts dabei heraus, Heinz. Das ist also ganz klar. Hier muss gesagt werden, Kinder, Schluss, aus, Ende. Bis dann und dann dürft ihr nur noch so viel brauchen und fertig. Aber wer macht's denn?
Und es gibt ja auch keine Infrastruktur, wenn ich so an die neuen Elektroautos denke. Der Smart kommt ja jetzt im Juni, das ist ja gar nicht mehr lange, das ist ja schon übernächsten Monat, mit dem E-Smart, den ich kaufen kann, den ich leasen kann den ich benutzen kann. Aber wenn ich dann höre, 180 Kilometer, ja, das ist ganz schön für ein Elektroauto, 180 Kilometer. Für mich hieße das, der ich in Köln wohne, mal nach Koblenz zu fahren und wieder zurück. Das sind 180. Nur, wenn ich unterwegs Licht brauche, wenn ich unterwegs Scheibenwischer laufen lasse, wenn ich noch ein bisschen Musik höre, wenn ich eine kleine Heizung noch anmache, dann komme ich keine 180 Kilometer. Sondern das ist alles nicht ausgegoren. Unterwegs kann ich im Moment keine Batterie aufladen lassen, es sei denn 7 Stunden bei 220 Volt oder 1 Stunde bei Drehstrom. Und nur, ich habe keine Steckdose unterwegs. Also das ist alles nicht ausgegoren.
Du musst eine Kabeltrommel mitnehmen, hinter dir her schleppen.
Die Akkutechnologie, die ist ja auch im freien Flug nach oben in der Entwicklung. Also da tut sich ja wirklich viel. Und die Sache mit Steckdosen, also ich kenne es in Norwegen so, da hat man harte und kalte Winter, da haben alle Autos eine Außensteckdose und da gibt es so viele Parkplätze, da schließt du einfach dein Anschlusskabel an und dann wird dein Auto geheizt und deine Batterie geladen. Das ist alles machbar, das ist alles regelbar. Nur der politische Wille muss da sein und der fehlt absolut. Es wird nur geredet über Umweltschutz, aber es wird nichts gemacht.
Ja, in Norwegen ist natürlich auch Geld da.
Ja, und da hat man eine andere Vorstellung. Ich kaufe mir lieber einen neuen Computer.
Ja.
Ja. Ja, ich träume von einem Smart, der 120.000 Kilometer mit einer Ladung fährt.
Ja, genau. Und zwar die Firma Commodore, die es ja seit langer Zeit nicht gab und der Name wurde rumgereicht und ähnliches, die hat ja 2010 eine Neugründung erfahren und diese Neugründung, der Gründer ist der Barry Altman, die führt jetzt dazu, dass dieses Jahr ein neuer Amiga auf den Markt kommt, basierend auf dem X86er. Und der wird mit Linux geliefert. Es wird also ein nativer Linux-Rechner werden. Ja, und hat ein schönes Alu-Gehäuse, erinnert so ein bisschen an den Mac Mini. Allerdings ist er schweineteuer. Denn,
warum?
Jo, warum, weiß ich nicht. Kleine Stückzahl oder sonst wo oder wie auch immer. Also der Preis von dem teuersten Teil wird etwa in der Ausstattung mit Speicher und so weiter etwa 2000 US-Dollar kosten und der billigere oder der billigste, das ist im Moment die Idee, 1500 US-Dollar. Ja. Das ist dann also irgendwo für alte
Freunde. Das ist was für Amiga-Amigos.
Genau.
Ja, da kommt der Preis wieder so hin, wie er damals in D-Mark war.
Ja, so in der Richtung. Also nur mal, man sollte ein Auge drauf werfen, mal gucken, was sich da tut. Und wenn der Preis in vernünftige Größenordnung kommt, wäre das eine Alternative. Vielleicht, wenn er günstig genug ist, kommt er bei uns auch in den Shop hinein.
Gut, dann heben wir den Daumen nach oben. Und ich weiß, was ich diesmal überbehalte. Und zwar ist das eine Wattstunde für mein E-Mobil. So, Daumen nach oben.
Daumen nach oben, aber damit kommst du noch nicht mal in die Garage von der Straße. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.